Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken. Und es ist der erste des Jahres 2022. Und wir haben uns gedacht, zum Start laden wir uns ganz spezielle Gäste ein, nämlich zum einen Andreas Meurer und zum anderen Axel Bellinghausen. Schön, dass ihr da seid.
Guten Tag. Hallo.
Hallo.
Freut mich sehr. Und wir fangen mal direkt mit einer Gemeinsamkeit an. Man verbindet euch ja beide ganz extrem mit Düsseldorf. Aber ihr seid beide keine gebürtigen Düsseldorfer, sondern du bist in Essen geboren, Andi.
Richtig.
Wir haben uns geeinigt auf Andi, ne? Das ist in Ordnung. Ne?
Andi ist völlig in Ordnung.
Und Axel, du bist in Siegburg geboren, bist auch in Siegburg aufgewachsen, groß geworden, ist das richtig? Oder ist da noch ein kleines Örtchen daneben, wo du dann groß geworden bist?
Das ist schon Königswinter bin ich groß geworden.
In Königswinter, ja, also kennt man ja sogar.
Noch mal ein bisschen weiter weg quasi von Düsseldorf.
Aber in Königswinter dann groß geworden. Andi, du in Mettmann groß geworden?
In Essen geboren und also fußballerisch die ersten Erfahrungen bei Schwarz-Weiß Essen gemacht, weil mein Vater da mal hingegangen ist. Da kann mich aber eigentlich nur daran erinnern, dass ich immer bei der alten Tribüne das Moos aus den Ritzen gepult hat. Das fand ich viel interessanter als das, was um Platz los war. Aber da war ich, glaube ich, 3.
Aber durchaus so. Auch ein Traditionsverein, Schwarz-Weiß Essen.
Ne? Ja, ja. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Aber aufgewachsen richtig in Mettmann. Und insofern natürlich dann war Fortuna dann mein Verein. Und bin dann auch mit meinem Vater das erste Spiel beim Flingerbruch dann. Das war, glaube ich, 71 oder sowas. Ich meine, es war Hannover. Bin mir nicht ganz sicher. Aber Fingerbruch war mein erstes Spiel bei Fortuna.
Steckt denn so ein bisschen Pott in dir auch drin?
Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall fühle ich mich da wohl oder fühle mich jetzt in Düsseldorf natürlich wohl. Also praktisch, wenn du in Mettmann aufwächst, ist natürlich Düsseldorf das, wo du hingehst und natürlich ganz stark bei uns. Musikalisch war natürlich Düsseldorf das, was für uns entscheidend war, weil die Musik, mit der wir groß geworden sind und die wir lieben, die hat eben zum sehr großen Teil in Düsseldorf stattgefunden, Gott sei Dank. Sprich Ratinger Hof und Schallplattenlegeln. Das gab es alles in Düsseldorf. Insofern war das ein Glücksfall für uns, dass wir eben Bands sehen konnten und Zugang hatten zu der Musik, die wir lieben. Und insofern war Düsseldorf immer der Bezug. Also man fuhr dann halt mit dem Bus nach Düsseldorf.
Wie viel Königswinter steckt in dir noch, Axel?
Ganz, ganz marginal. Ne? Also auch wenn ich deutlich später von Königswinter weggegangen bin, als Andi beispielsweise aus Essen, so ist aber, glaube ich, auch das hier relativ schnell meine Heimat geworden. Und ja, jetzt inzwischen ist es dann tatsächlich so, dass wir mehr oder weniger, nachdem jetzt meine Mutter noch als letztes von Königswinter weggezogen ist und jetzt bei uns in der direkten Nachbarschaft wohnt, hat man natürlich noch seinen Freundeskreis dann da, die Jungs, mit denen man groß geworden ist. Mein bester Freund wohnt nach wie vor noch vor Ort, aber dann würde schon sehr, sehr dünn. Und dementsprechend ist das hier in Düsseldorf jetzt eigentlich meine Heimat.
Zieht eigentlich nicht mehr so viel jetzt dahin halt, ne, wenn die Mutter dann jetzt auch da weggezogen ist.
Genau, das ist es halt. Ne? Deswegen die Zeit, die man sonst auf der A3 gestanden hat, kann man dann jetzt eigentlich ganz gemütlich beim Kaffee verbringen. Ne?
Kann man sinnvoller verbringen.
Ja, definitiv.
Das denke ich mir. Andi, du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass du in Mettmann groß geworden bist, bist du halt ja schon sehr schnell mit Düsseldorf in Beziehung gekommen. Ne? Und ich vermute mal, ihr seid wahrscheinlich auch in Düsseldorf, was ihr eben auch schon so ein bisschen gesagt habt, auch weggegangen. Oder habt ihr da auch in Mettmann was gemacht, großartig?
Nee, natürlich, sag mal, man hat natürlich auch was in Mettmann gemacht. Aber Düsseldorf war natürlich dann sehr, sehr schnell das, wo man hingegangen ist, jetzt gerade in Bezug auf Musik. Weil es da eben den Ratinghof gab, wo diese Musik eben gespielt wurde und auch Bands gespielt haben und eben mit Plattenläden, wo man diese Platten kaufen konnte. Das war ja damals anders, da gab es kein Internet. Das heißt, man musste eine Schallplatte kaufen, um die Musik zu hören. Die hat man dann auf der Rückfahrt von Düsseldorf im Bus sich die Platte angeguckt, bis man sie mal auflegen konnte. Das war eine andere Zeit. Aber Düsseldorf war natürlich ganz klar das, wo man hingegangen ist. Tatsächlich ist es aber so, dass ich, Campino ist ja auch in Mettmann groß geworden, ein paar Straßen weiter von mir. Den habe ich aber nicht in der Schule kennengelernt, sondern beim Hockeyclub. Wir haben zusammen in der Hockeymannschaft gespielt, weil der ist in Düsseldorf zur Schule gegangen. Also der hat viel mehr noch Bezug zu Düsseldorf gehabt in der Jugend. Und der war mit Breite in einer Klasse im Humboldt-Gymnasium. Und insofern hatte der schon immer mehr noch Bezug wahrscheinlich nach Düsseldorf, weil der halt jeden Tag in der Schule war in Düsseldorf. Aber ist dann immer für Musik oder eben auch für Fortuna nach Düsseldorf gefahren. Ich bin aber relativ schnell dann, als man das dann, also ich glaube, ich war umgezogen, 19, 20, nach Flingern gezogen, in die Bruchstraße.
Ins dann, Epizentrum.
Ja, also der Jetgrill war unser Mittagstisch sozusagen. Und wie ich jetzt erfahren habe, war es ja ganz früher die Umkleidekabine für Fortuna. Ne? Die sind da zu Fuß zum Flingerbruch gegangen, was ich sehr lustig fand, weil tatsächlich haben wir da mal Pommes gegessen und zeitweise auch eine Wohnung gemietet für einen Rodi für uns, genau in dem Haus, wo dann die Umkleidekabinen von der Fortuna waren, ganz, ganz früher. Fand ich eine ganz lustige Anekdote.
Das ist echt eine schöne Geschichte.
Ja, also insofern Flingern, später auch in der Fortunastraße gewohnt, Breiti zwei Häuser weiter, also unser Büro, unser Proberaum ist in Flingern, also insofern haben wir einen sehr engen Bezug, was Flingern und Fortuna angeht.
Hockey beim DHC oder war es DSC damals?
Nee, es war Mettmann.
Mettmann hat ja Hockey gespielt, ah, okay.
Da haben wir Hockey gespielt, also zweite Mannschaft, ne? Wir waren jetzt nicht top, aber wir hatten jede Menge Spaß.
Aber die argentinische, das heißt, die argentinische Rückhand wird es jetzt nicht mehr hinbekommen?
Ich habe lange nicht mehr Hockey gespielt und das hat sich ziemlich verändert, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt Hockey gucke, das mache ich manchmal, das ist ein völlig anderer Sport. Ne? Wir haben doch auf Rasen gespielt, es war kein Kunstrasen.
Wo also richtig Naturrasen, ja.
Ja, ja. Ah, ja. Und das war noch eine andere Hausnummer. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was die heute da machen. Ne? Also das, da könnte ich, glaube ich, nicht mehr mithalten. Aber ich glaube, so einen Ball schlagen, das kriege ich schon noch hin. Aber das, was die da heute veranstalten, das ist was ganz anderes.
Hast du denn noch Schallplatten aus der Zeit? Oder sagst du, dass damals Schallplatten gekauft?
Ja,
hast du alle noch, ja?
Das hat sich alles verändert, natürlich. Nein, natürlich schmeißen wir die nicht weg. Also Schallplatten ist ja auch eine Renaissance. Ganz viele kaufen die Schallplatten. Es hat ja auch was wirklich Schönes, eine Schallplatte aufzulegen. Insofern habe ich natürlich alle Platten aus der Zeit noch. Und es macht auch Spaß, die heutzutage wieder auf Vinyl rauszubringen. Und viele wertschätzen das auch. Insofern ist es das, was im kleinen Segment einfach erhalten bleiben wird, wenn die CD irgendwann weg ist. Aber das hat man natürlich noch alles. Und das sind ja auch Erinnerungsstücke und die legt man auch manchmal auf. Und ja, klar.
Axel, du hast gerade schon mal auch ein bisschen angedeutet, du bist mit 15, wenn ich das richtig im Kopf habe, zur Fortuna gewechselt. Bist du damals noch gefahren dann immer nach Königswinter zurück oder war das dann zu viel Fahrerei und ihr habt euch schon hier in Düsseldorf was gesucht?
Mein Papa ist jeden einzelnen Tag ist er gefahren. Also ich bin mit 10 Jahren vom Königswinter am Anfang war es noch nicht so häufig. Als 10-Jähriger hast du ja nicht jeden Tag Training, aber schon regelmäßig immer nach Leverkusen, zu Bayer Leverkusen gefahren und dann mit 15 kam dann die Entscheidung, hier nach Düsseldorf zu kommen. Und da ist mein Papa jedes Mal gefahren. Ne? Unter der Woche, teilweise hat er mich von der Schule abgeholt und dann direkt durchgefahren und am Wochenende dann halt eben auch, ne? Zu jedem einzelnen Spiel. Ich glaube, der hatte teilweise mehr auf dem Tacho als so mancher Truckerfahrer. Ne? Was er mit mir für Kilometer gemacht hat, das war schon unglaublich. Und ich habe es mal an anderer Stelle auch gesagt, also ich wäre nie ansatzweise irgendwie mal in dieses Geschäft überhaupt reingekommen, beziehungsweise wäre irgendwann mal Profifußballer geworden, wenn mein Vater mir das nicht einfach ermöglicht hatte mit seiner ganzen Fahrerei. Und deswegen war das eigentlich immer sehr, sehr schön, dass ich ihm dann auf dem Wege ein bisschen was zurückgeben konnte und er dann auch teilweise Spielen beiwohnen konnte und wir uns dann irgendwo, sagen wir mal, beide ein Stück weit einen Traum ermöglicht haben, ohne dass er mich jetzt dahin gedrängt hat. Es ist ja ganz gerne mal, also nicht, dass das missverstanden wird, dass mein Vater gesagt hat, ja, Junge, du musst Fußball spielen und was weiß ich was alles, sondern es hatte sich dann irgendwo so ein gemeinsamer Traum irgendwo ergeben und ja, wie gesagt, deswegen war es umso schöner, dass ich ihm das ein Stück weit zurückgeben konnte. Ne? Und das war schon was ganz Besonderes, muss ich echt sagen.
Ich vermute mal, als Kind nimmt man es ja so ein bisschen selbstverständlich hin, ne? Dass der Vater einen fährt, dass die Eltern halt das alles für einen machen. Und irgendwann später realisiert man dann ja erst, was das für ein Aufwand auch gewesen ist. Ne?
Ja, genau das ist es. Also ich habe dieses große Geschenk erhalten, als mein Vater dann irgendwann im Krankenhaus lag. Auch ja, so eine ruhige Minute, da war irgendwo so ein Anflug von Mut irgendwo auch mit dabei und da konnte ich ihm dann mal sagen, rückwirkend glaube ich, dass es bisher das Intelligenteste gewesen ist, was ich je in meinem Leben gesagt habe, aber das war ganz wichtig und das ist jetzt auch ein relativ intimer Moment, weil ich dann damals zu ihm gesagt habe, also ich habe dir immer zugehört, ich habe dich nur nicht verstanden und dann hatte ich in dem Moment ein Alter, wo ich viele Dinge rückwirkend einfach besser begreifen konnte und verstanden habe. Ne? Und das war mir ganz wichtig, dass ich ihm das einfach auch mal mitteile. Ne?
Ja, danke, dass du uns mit uns teilst. Andi, ich habe mal im Internet einen Satz gelesen von dir. Du bist ein Jahr Schüleraustausch in den USA gewesen und bist da mit der Punkmusik so richtig in Kontakt gekommen. Und da hieß es, ich zitiere es mal, das hat man nach deiner Rückkehr dann deutlich zu spüren bekommen. Das hört sich ein bisschen schwammig an. Was heißt das denn? Woran hat man das denn gemerkt?
Der war aber nicht von mir, der Satz. Also ich kann
Kannst das so bestätigen?
Nee, das kann ich nicht bestätigen, weil das stimmt nicht so ganz. Das muss man ein bisschen anders erzählen. Zu dem Zeitpunkt, als ich nach Amerika gegangen bin, nach Los Angeles, Schüleraustausch, war Punkrock schon für mich das Ding. Und das ganz, ganz wichtig. Und hatte hier schon alle möglichen Bands gesehen. Bin mit Campy Britrail-Ticket in England allen Bands hinterhergefahren und haben praktisch unsere Reise so bestimmt, wo die Bands auftraten und sind dann mit Zug hingefahren. Also das war schon für mich sehr, sehr wichtig. Der Vorteil nach Los Angeles war, da hat noch mehr stattgefunden, weil es einfach eine Riesenstadt ist und es gab viel, viel mehr lokale Bands und die ganzen englischen Bands haben auch tendenziell eher in Amerika gespielt als in Deutschland. Insofern hatte man da viel mehr Möglichkeiten, Musik zu hören oder Konzerte zu sehen. Aber es war natürlich schon eine entscheidende Zeit, das hat einen verändert. Das war für einen selber, für mich, schon ein Schritt, weil du bist praktisch von deiner gewohnten Umgebung eben in eine ganz große Stadt gekommen und musstest da klarkommen, ganz andere Sprache. Die habe ich natürlich dann irgendwann auch mal gelernt. Ich war vorher nicht so gut in Englisch, das war ein Riesenvorteil, dass ich da war. Und man hat da viel gelernt, glaube ich, in sehr, sehr schneller Zeit, weil man das musste, weil man eben auch weg war von zu Hause und eine Selbstständigkeit erlangen musste, die eben, ja, weil es gar nicht anders gegangen wäre. Das war schon wichtig und natürlich hast du da sehr viel mitbekommen von Musik, weil die Szene sehr vital war und da war jede Menge los in allen Bezügen. Also das war auch heftig, also es war auch, ja, also da war drogenmäßig reichlich los. Ich habe mich da rausgehalten, aber zu der Zeit.
Jetzt ist der Zeitpunkt gewesen zu husten.
Aber das war schon eine ganz tolle Zeit. Also was Musik angeht, lustigerweise auch Fußball. Ich habe tatsächlich in der Highschool, ich bin zur Highschool gegangen, in der Fußballmannschaft gespielt, weil die sagten, ein Deutscher, der muss ja Fußball spielen können. Ich kannte
gar
das
kein
so
Klischee, ne? Gar kein Klischee.
Aber ich muss sagen, hört man ja oft, dass die haben das total ernst genommen. Also da war richtig mit Trainingsprogramm und ich sollte Aufbaumittel nehmen und so, ich dachte, was ist denn hier los? Und wir sind dann auch in unserer Klasse da, haben wir dann auch einen Pokal geholt. Ich habe da so einen Wilson High School mit so einem Fußballspieler, so einen Pokal zu Hause. Also es war okay, also ging.
Das war
gar nicht so gut, aber die
das, was sagst du mit diesen Aufbaumitteln, da nimmst du auch nicht ganz so eng mit da drüben in den Staaten, ne? Mit diesen
also
Präparaten.
Ich war überrascht, also in der Highschool, also so, was ist mit denen los? Aber die haben das ernst genommen und das hat auch Spaß gemacht. Das war natürlich vom Stellenwert was völlig anderes als jetzt American Football oder Baseball, das waren natürlich die Sportarten, ne? Aber natürlich die ganzen mit mexikanischem Hintergrund oder auch viele Amerikaner, die haben das mit Leidenschaft gespielt und das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Was ich auch gelesen habe, ist, dass dein Faible für die Musik und für die Punkmusik zu Hause nicht so gut angekommen ist.
Nee, das kann man so sagen. Bei meiner Mutter, die war da anders als mein Vater. Meine Mutter ist direkt zu den ersten Konzerten von uns gekommen.
Das ist ja cool eigentlich, nee, ne?
Ja.
Also das kann man sich ja nur so wünschen.
Ja, absolut. Mein Vater fand das überhaupt nicht gut. Der sah mich in eine Katastrophe rennen und Sex and Drugs und Rock'n'Roll. Schön wäre es gewesen, wenn das mehr gewesen wäre, aber der sah mich irgendwie, der hatte andere Pläne für mich und wollte was ganz anderes für mich und ich wollte aber was anderes. Und das hat lange gedauert, bis wir uns, ich ihn verstanden habe und er mich verstanden hat. Also er ist, glaube ich, 6 Jahre lang nicht zu unseren Konzerten gegangen. Als ich mir die Haare gefärbt habe, hat er mich rausgeschmissen zu Hause und das war noch so eine Zeit, wo heutzutage undenkbar, mein Bruder, der Jüngere, durfte das dann auch machen. Also das war völlig, völlig normal dann. Aber also
den Kampf hast du sozusagen ausgefochten.
Ja, so ein bisschen bestimmt, ja. Und ich habe aber sehr, sehr viel später dann auch begriffen, worum es ihm ging. Der wollte eben das Beste für seine Kinder. Der hatte, die Jugend, die ich hatte, hatte der gar nicht. Der war in Kriegsgefangenschaft, ist 5 Jahre nach Kriegsende aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Und wollte halt, dass seine Kinder es gut haben, sozusagen. Und das war seine Intention. Und das musste ich dann erstmal begreifen. Und er hat nachher natürlich gesehen, das war dann natürlich erfolgreich. Das war natürlich dann auch gut. Also das hat sich dann gedreht und der ist dann irgendwie in Schallplattenläden hingegangen, hat unsere Scheiben nach vorne gestellt, hat der Verkäufer gesagt, muss er nach vorne stellen. Und das hat sich komplett gedreht und am Ende der ist schon lange verstorben, hatten wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und der war dann auch bei Konzerten und fand das dann auch gut. Aber das hat gedauert. Also das war ein Fight. Er fand das nicht gut, er wollte was anderes hin.
Was wollte er eigentlich?
Ich glaube, der hätte am liebsten gehabt, wenn ich, der hat bei der Zeitung gearbeitet, nicht als Journalist, sondern im kaufmännischen Bereich. Aber ich glaube, er hätte es am liebsten gehabt, wenn ich Journalist geworden wäre. Das war so sein Wunsch. Oder zumindest irgendwas Ordentliches, ne? Aber nicht das, was ich da gemacht habe.
Axel, wir hören beim Andi Punkmusik, großes Thema in seiner Jugend gewesen. War Punkmusik bei dir noch ein Thema, als du groß geworden bist? Oder war die Zeit da eigentlich schon vorbei?
Lustigerweise, also ich habe ja 2 Schwestern. Und unterschiedlicher hätten eigentlich die Musikrichtungen bei uns, mit denen ich teilweise groß geworden bin, eigentlich gar nicht sein können. Die große Schwester, wahnsinniger U2-Fan, und wirklich da auch viele Konzerte besucht. Und das war halt immer so Bono mehr oder weniger über alles dann auch und hat aber auch die Neue Deutsche Welle natürlich dann extrem auch mitgemacht und mitgelebt. Dann meine, ich sage immer vermeintlich kleinere Schwester, die auch älter ist als ich, mit der ich dann so ein bisschen die Anfänge dann fast Cyndi Lauper und sowas hatte, bis es dann komplett umgeschwungen ist und dann eigentlich in die komplette Techno- und Elektroszene gegangen ist. Und da komme ich wieder auf meinen besten Kumpel zu sprechen, weil das ist nämlich der große Spaß. Der hat auch wiederum einen älteren Bruder und da waren es dann die CDs, die wir ihm heimlich gemobst haben, tatsächlich von den Jungs, von den Hosen und waren dann ganz stolz in jungen Jahren dann Learning English zu hören und haben kein Wort verstanden, aber dachten, wir könnten jetzt locker um die Welt reisen. Ne?
Sehr gut.
Ja, witzig, schöne Kombination da zwischen euch beiden, ja, schöne absolut. Verbindung schon. Andi, wie viel Punk ist Axel als Fußballer?
Auf dem Platz sah das so aus, ob da jede Menge Punkrock dabei ist. Auf jeden Fall bedingungsloser Einsatz und das will man ja sehen. Das ist ja deswegen, mag man das ja und deswegen ist ja, glaube ich, auch die Figur in Düsseldorf, die ihn alle sehen, was da ist, eben immer Einsatz. Ne? Und das ist egal, ob das jetzt den Bach runtergeht beim Spiel oder nicht. Wenn du den Einsatz zeigst, das votieren alle, das wollen alle sehen und das hat auch viel, sagen wir mal, Parallelen zur Musik. Du willst halt, wenn eine Band auf eine Bühne geht, auch sehen, dass sie da das Ding nicht nur runterspielen, sondern Einsatz zeigen und das wirst du von den Jungs eben auf dem Platz auch sehen. Da sind die technischen Mittel vielleicht manchmal begrenzt, bei uns auch. Na, da musst du halt über Kampf zum Spiel finden und das wird aber dann votiert und das ist so ein bisschen ähnlich. Also so habe ich ihn auf jeden Fall immer gesehen und das mag man dann einfach. Und insofern hat man da auch sofort einen Draht und war dann schön, als wir uns kennengelernt haben, so dass das ist ja immer eine Gefahr, wenn du jemanden kennenlernst, den du auf dem Platz siehst oder auch umgekehrt, jetzt wenn er mich kennenlernt und das vom Platten kennst oder auf der Bühne, kann sich auch herausstellen, dass er total Vollidiot ist. Ne? Das war dann Gott sei Dank nicht der Fall. Und ja, da hat man direkt einen guten Draht gehabt und das ist sehr schön.
Kannst du damit leben, Axel, dass dein Fußball immer ein bisschen Punk war?
Ich würde es als Auszeichnung verstehen. Also wenn mir jetzt hier jemand, sag ich mal, aus der Klassikbranche mir das jetzt irgendwo sagen würde, der vielleicht selber nie irgendwie Berührungspunkte mit dem Punkrock hatte, ja, und wir eben schon gehört haben, was er alles schon eigentlich in sehr jungen Jahren, also wenn ich das überlege, wie selbstständig man dann schon loszieht und durch England reist und sowas alles, ich glaube, dann ist das schon ein Ritterschlag, ne, dass ich damit sehr gut leben kann.
Ich habe sowieso den Eindruck, Punk und Fußball passt ganz gut auch zusammen, ne?
Ja, ich sehe da keine Schwierigkeiten. Also wir sehen uns sowieso nur als Fans. Also ich würde mich auch niemals anmaßen, irgendwas zu beurteilen, wie jetzt, natürlich sieht man das und kommentiert das, aber im Grunde genommen habe ich da natürlich wenig Ahnung von vom Fußball. Ne? Das ist so ein Laienverstand. Ich könnte dir jetzt sagen, wenn eine Band auf eine Bühne geht, was die dann machen, das kann ich natürlich beurteilen irgendwie, ob das ein gutes Konzert ist oder nicht und warum und weshalb. Aber da habe ich dann nicht die Expertise beim Fußball, da bin ich einfach nur Fan und gucke mir das aus der Sichtweise an. Und insofern ist es dann immer ganz interessant, wenn man mit Axel redet, wie der denn so ein Spiel sieht oder so, was der für Sachen sieht oder was der dann erzählt. Das macht dann Spaß, weil du das gar nicht so siehst, weil du eben anders da drauf guckst und auch nicht die Erfahrung hast und die Kompetenz, sage ich mal, das zu erkennen. Und insofern würden wir uns doch nie anmaßen, das zu kommentieren. Deswegen haben wir uns auch immer rausgehalten bei so Fragen, als wir an Fortuna stützten, ob wir da irgendwelche Tipps geben oder so, weil da sind wir gar nicht kompetent. Insofern waren wir da immer nur Fans.
Ja, ich versuche es mal immer, mich da so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man mal so einen Spieler bei einem Spiel neben sich sitzen hat, der das so ein bisschen mit einem kommentiert, da lernt man extrem viel tatsächlich, weil ja, sie ja, das Spiel einfach Sachen anders verstehen. Ja, das ist so. Das ist ganz klar so.
Aber wie ich eben sagte, wahrscheinlich wird das auch bei mir sein, wenn ich ein Konzert gucke, sehe ich das wahrscheinlich anders als jemand, der da praktisch nicht auf einer Bühne gestanden ist, wahrscheinlich ähnlich, schätze ich mal. Also.
Definitiv. Also das, ja, es ist ja so. Also ich meine, ich brauche dann auf nichts achten. Ich kann mitgrölen, du kannst dann halt einfach dich treiben lassen. Du siehst das, du freust dich dann über das, was da gerade passiert, aber nicht mehr und nicht weniger, weil du findest das dann halt in dem Moment richtig cool. Aber es ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, oh, da ist mir was aufgefallen. Im Leben nicht. Also,
das sollte ja gar nicht so sein.
Ja, aber bei einem Fußballspiel, kannst du ein Fußballspiel losgelöst davon gucken oder ist da immer
leider
so ein bisschen?
Leider nicht mehr.
Nicht so, ne?
Nein, leider nicht mehr. Also es ist mir mal, tatsächlich, als ich Spieler war, ist es mir teilweise mal leichter gefallen. Plötzlich wirst du Co-Trainer und auf einmal merkst du manchmal einfach gewisse Dinge, ohne dass du teilweise auch weißt, was unter der Woche beispielsweise trainiert worden ist. Also bei ganz anderen Mannschaften oder sowas. Alles, du siehst was und denkst ja, boah, warum machen die das denn nicht so und so? Ne? Und weil du da einfach merkst, du bist mal irgendwann in diese Situation gekommen, ne? Und dann siehst du das. Du siehst plötzlich popelige Einwürfe. Ich meine, die gehören mit zum Spiel dazu und viele sagen halt einfach, ja, die werden halt gemacht. Ne? Und du siehst halt, dass wir die damals mal trainiert haben, dass wir da Bewegungsmuster reingebracht haben, um halt einfach eine vernünftige Spielfortsetzung und denkst dir manchmal, ja, aber warum machen die das denn nicht? Ne? Und ja klar, weil halt vielleicht einfach die Wichtigkeit nicht da war oder wie auch immer. Aber ja, es sind so viele Details dann letzten Endes, die dann irgendwo dir sofort im Kopf rumspuken, wo du dir manchmal wünschen würdest, einfach nur irgendwie dich zurückzulehnen, zu sagen, nein, ich gucke nur Fußball. Ne? Ich freue mich, dass da was passiert, ich gucke aber nur Fußball. Aber ich merke, dass es mir echt schwerfällt.
Andi, wir haben eben von dir gehört, erstes Spiel vermutlich Hannover gewesen.
Ja, wie gesagt, bin Statistiker nicht so gut, da war ich echt jung.
Ne? Also, Fingerbruch aber.
Aber Fingerbruch 100%, das weiß ich noch. Ne? Also das war eben nicht reinstellen, weil das war dann schon auch klar, wenn man jetzt reinstellt, das war was anderes. Da bin ich dann danach oft mit meinem Vater hingefahren. Ja, das war halt, Fortuna war da halt die Mannschaft, so, wo man hinging. Und hat das natürlich verfolgt. Und das war ja dann auch eine Zeit, wo Fortuna extrem erfolgreich war.
Ja, das stimmt, ja.
Und das hat natürlich Spaß gemacht, ne? Pokalsiege, gegen Bayern-Siege, das war natürlich schon eine Zeit, das hat man sehr, sehr gute Erinnerungen. Das war natürlich eine sehr, sehr gute Zeit, wobei ich jetzt sage, Fortuna wissen wir ja alle, das ist, hat eben auch mit Leiden zu tun und das gehört eben dazu und das geht ganz, ganz tief runter. Und die Zeit kennen wir natürlich auch noch alle, wo man dann im Flingerburg wieder im Flingerburg war. Wobei ich sagen muss, das hat natürlich auch was. Es ist natürlich bitter, da in der vierten Liga zu spielen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, Aufstieg in die Regionalliga war von den Emotionen auch Bombe. Ne? Also
das war übrigens das erste Spiel, wo ich Axel Bellinghaus im Schapp spielen sehe.
Okay.
Das Aufstiegsspiel damals.
Gegen Bayer Leverkusen, an diesem Mittwochabend verregnet.
0-0, glaube ich.
Es war auch ein miserables Spiel.
Ja, das stimmt.
Ein ehemaliger Düsseldorfer stand im Tor von Bayer Leverkusen 2. Das war Frankie Jurich.
Ach ja.
Hat damals gespielt.
Den kennst du
ja
gar
aber noch. Das war der Aufstieg und ich weiß noch, alle auf dem Platz. Und das war, also man steigt von der vierten in die dritte Liga, also eigentlich bitter. Ne? Also so, aber man, in dem Moment war es super. Und da wurden eine Menge Emotionen frei. Und das gehört eben bei Fortuna mit Tiefen, das gehört einfach dazu und das weiß man inzwischen auch und deswegen, aber du wechselst ja deswegen nicht den Verein, das ist ja undenkbar und gehst das halt alles mit und hoffst immer das Beste und es ging ja dann Gott sei Dank auch sehr, ja, es ging dann einfach von der vierten Liga dann wieder bis in die erste, was ja auch phänomenal war, wenn das mal so siehst. Das kann ja auch gut so enden, dass du da unten bleibst, da gibt es ja auch genügend Beispiele für. Und das war einfach ein Glücksfall. Ne? Also ich glaube, mit vielen Sachen, auch im Verein und Vorstand und Peter Friemuth sicherlich. Und das war einfach schön zu sehen und mitzuerleben dann. Und
gab es denn damals einen Spieler, den du besonders gerne gesehen hast, in deiner, sag ich mal, in deinen Jugendjahren?
Ja, natürlich war sowas wie Alofs natürlich herausragend. Oder Gerd Zimmermann oder, also da gab es mehrere, Zewe. Da ist es schon so, dass da viele waren, die einfach, weil die auch sehr gut Fußball gespielt haben, ganz einfach. Das hat schon Spaß gemacht.
Ja, der Klaus Allofs hatte schon eine ganz gute Klebe auch. Leider habe ich ihn
sein
nicht mehr
Bruder richtig gesehen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wie man hört, Herr Zimmermann auch.
Ja, das stimmt wohl. 1989, da war ich 13, ich kann mich aber noch daran erinnern, gab es so die erste Aktion eigentlich von den Hosen. Und zwar habt ihr symbolisch das rechte Bein von Anthony Buffo gekauft. Jetzt haben wir sehr viele junge Hörer noch, die diese Geschichte mit Sicherheit nicht kennen. Erzähl mal so ein bisschen, was hat es damit auf sich?
Ja, wir hatten halt als Idee, wie kann man den Verein unterstützen und hatten dann die Idee, wir nehmen die sogenannte Fortuna Mark. Damals war noch D-Mark und haben die praktisch auf unseren Ticketpreis draufgeschlagen und haben gesagt, also alle Tickets, die wir verkaufen, geht eine Mark an Fortuna Düsseldorf. Das waren dann am Ende der Tour, waren das glaube ich 170.000 Mark und dafür haben wir Oliver Gensch komplett gekauft, also wir haben das gar nicht bestimmt, aber so, und dann Anthony Buffo war teurer und deswegen haben wir gesagt, naja, uns gehört vielleicht das rechte Bein von Anthony Buffo. Es war natürlich auch eine symbolische Aktion irgendwo, weil die Unterstützung in der Stadt oder gerade auch von Sponsoren für Fortuna war nicht so großartig zu der Zeit und wir dachten, das ist vielleicht ein Ansporn oder ein Anstoß. Und natürlich war es auch ein großer Spaß, weil auf der Tour war es dann so, dass wir immer an dem Abend, wo wir auf die Bühne gegangen sind, uns erstmal bedankt haben bei allen, dass sie mit einer Mark Fortuna Düsseldorf unterstützt haben. Und es war natürlich immer, bis auf Düsseldorf, ein Buchkonzert, logischerweise, am besten in Köln natürlich. Das hat großen Spaß gemacht und es hat ja dann auch funktioniert. Die sind ja dann kurz danach, ich glaube, die nächste Saison dann aufgestiegen. Insofern war die Aktion eine gute. Wir fanden es gut.
Auf jeden Fall. Ja, und Toni Baffo ja auch ein legendärer Typ,
ein super Typ
tatsächlich.
Also das war auch ein Glücksfall, dass es halt das rechte Bein war. Ne? Also, weil wir haben den dann auch kennengelernt. Das war einfach ist einfach ein super Typ.
Die Aktion kanntest du, Axel, und du kennst Toni auch?
Ja, ich habe auch mal sogar seine Schwester Liz kennenlernen dürfen. Die Aktion, ja gut, also 89, so ehrlich will ich sein, da war ich zarte 6-Jährchen. Da habe ich davon tatsächlich noch nicht so viel mitbekommen. Aber natürlich ist es dann so, wenn man sich ein bisschen in der Historie von Fortuna Düsseldorf umschaut, dann stolpert man dann natürlich über die Bilder von damals noch und dann halt eben über die ganzen Ausschnitte. Und ja, und ich meine, wer kann sowas von sich behaupten, ne? Im deutschen Profifußball mit den toten Hosen, beziehungsweise es ist ja völlig egal in dem Moment, aber da irgendwo mitgeholt worden zu sein, dass es dann halt diesen wunderbaren Weg dann eingeschlagen hat. Anni hat es gesagt, mit dem Aufstieg dann, ja, also es war ja eine Win-Win-Win-Situation. Ne?
Musik war jetzt einmal so mit Geld. Da können wir natürlich eigentlich nicht richtig mitspielen, weil da ist so viel Geld im Umlauf. Da sind unsere Mittel dann begrenzt. Das war auch symbolisch gedacht und zu der Zeit so gemeint. Aber natürlich jetzt, man sieht es ja schon, nur das rechte Bein. Wir konnten es noch nicht mal den ganzen Spieler leisten. aber das war ja auch nicht die Grundidee. Die Grundidee war eben so auch eine Aufmerksamkeit auf Fortuna vielleicht zu lenken und das hat, glaube ich, ein Stück weit funktioniert.
Das hat ja noch mal später funktioniert, da kommen wir aber gleich zu. Du hast eben ja schon mal angedeutet, Axel, musikalisch dein erster Kontakt mit den Hosen, die CD vom besten Freund des Bruders mitgehen lassen. Ihr durftet euch die ausleihen, längere Zeit.
Absolut.
Längere Zeit ausleihen.
Wir haben die auch tatsächlich immer nur bei denen zu Hause im Keller gehört.
Ah, ja.
Also damit sie nicht ganz abhanden kommt. Sicher ist sicher.
Verstehe.
Ja, es war wirklich so, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt überhaupt einen CD-Spieler hatte. Also insofern.
Okay, ihr habt sie halt im Keller gehört.
Ganz
immer.
Genau.
Ja, gut. Ja. Aber der erste persönliche Kontakt, kannst du dich noch daran erinnern?
Erster persönliche Kontakt war tatsächlich Amflinger Bruch. Zu dem Zeitpunkt, ja natürlich, als die Jungs bei uns Trikotsponsor waren. Es war zur Oberliga-Zeit im ersten Jahr, als die Jungs noch bei uns Trikotsponsor waren, da gab es mal den ersten zarten Kontakt, muss man wirklich fairerweise sagen, weil ich 19, 20 war und da einfach die toten Hosen standen und ich glaube, da auch ziemlich blöd rumgestammelt habe.
Das habe ich nicht so in Erinnerung.
Das war so der erste zarte Kontakt.
Also, dass du gestammelt hast, schon, dass wir uns kennengelernt
und dann, haben. Und danach war es mal ein bisschen entspannter und da habe ich meine Zivi-Zeit hier in Düsseldorf gemacht und war mittags in der Stadt unterwegs. Da weiß ich gar nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst. Dann haben wir uns beide lustigerweise so ungefähr Höhe Heinrich-Heine-Allee getroffen, so ganz kurz aneinander vorbeigegangen, so geguckt. Warte mal, wieder alle zurück und da haben wir uns dann mal so das erste Mal so wirklich mal intensiver unterhalten und dann ist das so nach und nach, dann nachher auch nach den Spielen, dann eben im WIP-Zelt, im Flingerbruch, dann wusste man, wer, also beziehungsweise von meiner Seite war das relativ einfach, aber dann hatte man direkt einen Bezug, dann war nicht mehr so, sag ich mal, so diese ganz große Hemmschwelle, sondern dann ist man halt auch hingegangen, hat einen begrüßt und dann kam sofort der Smalltalk und dann wurde das immer ein bisschen länger und ja, das war dann natürlich schon eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, das hat sich tatsächlich alles dann 2003 dann mehr oder weniger angebahnt. Flingerbruch, WIP-Zelt.
War denn dein erstes Konzert bei den Jungs davor oder danach?
So, jetzt muss ich wirklich ganz scharf nachdenken, weil sich das vorher nie ergeben hat, war es tatsächlich danach, lustigerweise.
Aber hier in Düsseldorf, weißt du das noch?
Nee, es war nicht in Düsseldorf. Also es war tatsächlich nicht in Düsseldorf.
In der verbotenen Stadt.
Da war es dann, ja, tatsächlich. Ja, da war es dann.
Ja, aber die spielen immer gerne in Köln.
Ja, ich weiß, da macht euch einen Spaß draus.
Weil, auch, ne? Ich muss aber auch fairerweise sagen, so nach Bonn sind die ja nicht gekommen.
Ja, das stimmt.
Das war dann immer so, weißt du, die Ärzte, die sind nach Bonn gekommen.
Ja, wohl, das stimmt nicht so ganz. Muss ich jetzt einhaken. Also wir haben schon in Bonn gespielt und da auch Theater gespielt, aber das war halt vor dieser Zeit.
Ja, also tatsächlich. Ne? Also deswegen hatte ich, sag ich mal, was in Bonn irgendwo so ein bisschen war, das habe ich dann auch mitgenommen, weil es war dann halt eben schon wieder auch ein bisschen mit Fahrerei natürlich dann verbunden. Aber wie gesagt, zeitlich war es halt teilweise auch gar nicht möglich, ne? Dann irgendwie Wenn du am Wochenende selber gespielt hast oder sowas alles, na, dann war es dann immer ein bisschen schwieriger. Na, dafür kann ich, glaube ich, wir haben es gut nachgeholt dann in der Zwischenzeit. Ne?
Ja. Sind ein paar geworden mittlerweile,
Ja. Und das ist genauso, wie Axel sagt, das war genau die Zeit, ne, Flingerburg. Und das war die zweite Aktion, die du eben angesprochen hast. Also Fortuna war vor der Insolvenz und in den Absturz ins, weiß nicht, wohin die abgestürzt wären. Aber es drohte eben der Lizenzentzug und keiner wollte Geld geben. Und da haben wir uns dann überlegt, was kann man tun? Und unser damaliger Manager, der ist inzwischen verstorben, Jochen Höhler, hatte dann die Idee, wieso lassen wir nicht unsere Tournee sponsern, was wir noch nie gemacht haben und danach auch nicht mehr gemacht haben, und lassen uns das gut bezahlen und geben das Geld 1:1 einfach an Fortuna weiter. Das war dann 1 Million und damit war eben der Lizenzentzug vom Tisch. Und als Nebeneffekt sind wir dann noch Trikotsponsor geworden. Da sind wir ein bisschen stolz drauf. Das war, glaube ich, dann in der 4. Liga trotzdem das meistverkaufteste Trikot in der Saison in Deutschland.
Ja.
Das war schon, fanden wir ganz gut. Aber ist natürlich auch so ein bisschen klar, also man hat wahrscheinlich lieber einen Totenkopf auf dem Trikot als irgendeine Firma. Das ist irgendwie wahrscheinlich cooler. Und insofern haben es auch manchmal Leute getragen, die vielleicht gar nicht Fortuna-Fans waren. Also in Argentinien, wo wir manchmal spielen, ist das ein beliebtes Trikot. Ne? Die sind ja fußballfanatisch und das fanden die auch gut. Also es hat schon so Kreise geschaffen. Das war so eine Story auch, na, logischerweise. Und insofern hat es gut zusammengepasst. Und da haben wir uns aber tatsächlich dann kennengelernt, weil wir eben dann auch, klar, als Trikotsponsor durfte man dann auch die Mannschaft kennenlernen. Wir hatten da genauso denselben Respekt, weil wir wollten uns auch nicht aufdrängen. Aber das war im Flingerburg dann irgendwo später noch sehr entspannt, weil das war anders als hier jetzt. Wir sind ja hier in der Arena, aber im Flingerburg, der war ja nicht vorgesehen für irgendwie, wo bringt man denn die Leute dann nach dem Spiel hin, die da irgendwie Sponsoren waren und sowas. Dann gab es dann so ein Zelt irgendwie, was da aufgebaut wurde. Das war locker, da hat man sich dann locker getroffen mit allen und das war familiär. Ne? Da ging ja nur, weiß nicht, was die Kapazität war, aber da ging ja eh nur 6,5 rein, glaube ich.
6,5 bis 7.000, genau.
Und das hatte so Familienmäßiges, was cool war. Ne? Also man spielte nicht gerne in der 4. Liga, man sieht natürlich lieber ein Spiel gegen Dortmund. Auch so vom Fußballerischen her.
Naja, aber ich sag mal,
es hatte natürlich.
Ja, auch Teile der Fanszene, ein großer Teil der Fanszene sind ja aus dieser Zeit damals entstanden. Ne? Das heißt ja bis heute.
Ja, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so eine Art Demut, auch dass man weiß, wo es hingehen kann, dass man nicht zu hohe Ansprüche hat. Und das dann auch votiert, wenn man da sich, was weiß ich, in der 2. hält. Oder das kommt daher auf jeden Fall. Das hat sich. Das war auf jeden Fall, also das Gute war, dass Fortuna es geschafft hat, da rauszukommen. Ja. Weil das ist nicht einfach. Ich glaube, bei jeder Liga, wo du da landest. Und das war schon wirklich gut, muss man einfach sagen.
War das eigentlich eine eindeutige Entscheidung innerhalb der Band, zu sagen, ja, wir machen das, oder musste da auch Überzeugungsarbeit geleistet werden?
Wir sind natürlich alle Fortuna-Fans. Also Kull jetzt ein bisschen weniger, weil der nicht so fußballaffin ist, aber der geht auch ins Stadion. Natürlich diskutierst du darüber, ne? Also wollen wir das wirklich machen und jetzt so viel Geld beim Fußballclub abgeben? Aber wir fanden halt die Situation so, dass man das tun konnte. Und es wäre jetzt was anderes, als wenn wir jetzt Fortuna als Sponsor unterstützt in der 1. Liga, da können wir gar nicht richtig mitspielen. Und das war aber eine andere Situation, weil Fortuna stand eben wirklich vor dem Entzug der Lizenz. Und das war, da fanden wir das legitim und auch legitim zu sagen, wir lassen unsere Turnier sponsern. Weil das war ja für uns auch ein Schritt, das haben wir nie gemacht, vorher nachher auch nicht. Und mit Diebels war es dann Gott sei Dank jemand, der das auch gut fand. Und die fanden das eben auch gut, dass es Fortuna ist. Und insofern hat das dann auf einmal alles gepasst.
Wenn ich sage, dass du in der Band für Merchandising, dass du da auch so ein bisschen der Kopf bist der Band, ist das zu viel gesagt oder kann man das schon so unterstreichen?
Ja, wir machen so AGs, ne, wer sich um was kümmert, und da gucke ich so ein bisschen drauf. Aber ist schon so, dass wir viele Sachen einfach immer noch alle zusammen entscheiden. Also ich bereite das dann vielleicht vor und dann sage, guck mal, sagen wir das und so und so machen. Da habe ich so ein bisschen, weil mich das interessiert, weil ich ganz, ganz früher schon T-Shirts gedruckt habe selber, die ersten Tosenhosen-T-Shirts auch selber gedruckt habe, in Flingern in der Bruchstraße, ne, und Siebdruck und das Sieb ausgewaschen in der Badewanne so. Deswegen ist da so eine Historie und deswegen gucke ich da so ein bisschen drauf.
Hast du das denn deine Finger mit dem Spiel bei diesem, man muss ja sagen, genialen Totenkopf-Trikot?
Ja, nee, das war dann, ja, wir haben teilweise haben wir schon mitreden können. Das liegt ja auch immer an dem Trikothersteller. Ne? Also du musst ja gucken, was geht überhaupt. Und bei dem ersten Trikot konnten wir gar nicht das Design, weil in der Kürze der Zeit war das gar nicht machbar. Wir mussten auf irgendwas zurückkommen. Ich glaube, war, glaube ich, Umbro, das war, glaube ich, das erste.
Ja.
Und da mussten wir auf was zurückgreifen, was sie sowieso hatten. Und später konnten wir dann mitbestimmen, wie das aussieht. Aber da bin ich nicht der Alleinige, weil das Trikot von Fortuna, da haben alle mitgeredet und haben auch alle Vorstellungen gehabt und das war allen wichtig. Ne? Und das ist ja auch richtig so. Und weil es ist ja auch schön, wenn du dann, also wenn du dann hier ins Stadion gehst und die Leute haben immer noch das ganz alte Trikot an, da muss ich dann schon immer schmunzeln und das ist irgendwie ganz gut.
Also ich muss da mal kurz, weil ich...
Du hast es ja getragen.
Genau, ich durfte es ja tragen. Bis heute ist immer noch eigentlich, also mein Favorit ist tatsächlich immer noch das ganz Schwarze mit dem roten Stern, dem Totenkopf und den roten Ärmeln von Umbro dann eben tatsächlich. Das war damals unser Auswärtstrikot. Wobei, was die wenigsten ja eigentlich wissen, ich meine, auch damals gab es ja dann schon die Trainingskollektion. Ich weiß nur nicht, ob die käuflich erwerblich war oder nicht, keine Ahnung. Alex Spengler, ich hoffe, du hörst jetzt nicht zu. Ja, ich habe damals was gemobst.
Ich glaube, dem Alex ist das bestimmt aufgefallen, weil ich den kenne und habe es einfach geduldet.
Das mag sein, Andi, aber ich war so clever. Ich habe nicht meine eigene Nummer gemobst. Ich habe sie von einem Mitspieler geklaut. So, jetzt ist es raus. die Sachen, die habe ich tatsächlich noch zu Hause. Also ich habe den schwarzen Trainingsanzug von damals eben noch mit dem skelettierten Adler mit bis zum bitteren Ende. Der hat die meisten unserer Sachen dann geziert. Außer unser rotes T-Shirt zum Aufwärmen und zum Training, da war eben vorne der große Totenkopf drauf. Und wo du dich wirklich wie Krösus gefühlt hast, war einfach, wenn du mit dem Mannschaftsbus damals irgendwo vorgefahren bist. Ne? Weil der war komplett schwarz, ja? Und dann hinten halt eben wirklich dann bis zum bitteren Ende dann mit dem Adler und sowas. Also das war schon...
wo du hingefahren bist.
Genau.
Ich kann mich erinnern, wir sind zusammengefahren. Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war. Rot-Weiß Essen.
Ja.
Und das ist aus irgendeinem Grund, durften wir mitfahren in der Mannschaftsbus.
Ja.
Und fuhren so ins Stadion ein und da waren schon die Essen-Fans. Ne? Und wir stiegen mit der Mannschaft aus und dann ein Chor von den scheiß tote Hosen. Da wusstest du, alles richtig gemacht. Ne?
Es war tatsächlich so. Es war aber auch irgendwie, ja, es war, wenn du ganz ehrlich bist, jetzt so rückblickend, ne? Andi hat es eben gesagt, mit kurz vor der Insolvenz und mit allem drum und dran. Also es war irgendwie auch, ja, fast schon Vereinsmotto, ne? Also bis zum bitteren Ende passte da eigentlich schon ziemlich gut. Deswegen, glaube ich, hätte es auch kein anderer Sponsor sein dürfen zum damaligen Zeitpunkt.
Aber man hört
die
schon,
standen auch nicht lange, ne?
Das war das Problem. Ja, das ist richtig, ja. Aber man hört ja schon raus, du hast damals schon gemerkt, dass das was Besonderes ist, was du da jetzt anhast, ne?
Ja, das ist, also mal unabhängig davon, du hattest zum einen, hattest du dieses Wappen auf der Brust bei dem Verein, wo du dann, wie gesagt, mit 15 Jahren hingekommen bist, wo du dann natürlich auch Spiele im Rheinstadion dann verfolgt hast, ne, wo du leider Gottes aber eben halt auch gemerkt hast, ne, dass es sportlich leider immer weiter in die falsche Richtung ging. Du konntest dich ja nicht davon lösen, ne? Wenn du hier als B-Jugendlicher, A-Jugendlicher kickst, dann bist du automatisch in diesem Verein natürlich so mit da drin. Teilweise durften wir mal nebenan trainieren. Das war damals wirklich sehr, sehr selten, ne, dass du als A-Jugend hier auf dem Rasen trainieren durftest. Lag aber auch daran, dass Rheinfire noch da war und diesen Platz ja dann auch mitgenutzt hat. Ne? Ich bin mal hier, durfte ich mir erst Training angucken, da war Jürgen Gilsdorf hier noch Trainer. Ne? Also man hat das schon auch bewusst wahrgenommen. Ne? Und wenn du dann in diesem Verein dann erstmal, sag ich mal, laufen lernst, man sagt ja immer so schön, im Seniorenbereich. Ne? Du verlässt dann die Junioren und wirst dann hochgezogen, diese letzten paar Spiele. Damals in der Abstiegssaison von der Regionalliga leider Gottes in die Oberliga. Tim Kamp wurde dann entlassen, Stefan Emmerling hat übernommen und 3 Tage später hatte Emmer mich dann hochgezogen. Du stehst dann da das allererste Mal mit deiner Trainingstasche, weil du ja wir hatten ja ganz andere Klamotten als Jugendspieler, als die Profis. Ne? Und stehst dann da mit deiner Tasche irgendwo ein bisschen verloren in dieser Kabine und es wird sich auch nicht so wirklich um dich gekümmert, sondern was will der denn da? Ne? Und so, und dann kam irgendwann Alex Spengler und sagte, Junge, mitkommen! Ne? Und ich bin dann einfach nur hinter ihm hergedackelt, ne? Und er überreichte mir dann diese Klamotten und da bist du dann wirklich das erste Mal, also wie gesagt, unter dem Wappen hast du jetzt als Jugendlicher schon gespielt, aber da hast du das erste Mal kapiert, boah, krass, du teilst dir jetzt diese Kabine mit Spielern wie Rudi Zidi, mit Guido Jörres, mit Frank Meyer, Augustine Fregene, Goran Vucic. Auf einmal sitzt du in dieser Kabine mit dabei und hältst dann eben halt so das erste Mal diese diese Anziehsachen da in der Hand. Ich glaube, sie waren auch einfach viel zu groß, aber Alex hat gesagt, komm, zieh an, Junge. Ja, und das war dir aber auch ehrlich gesagt scheißegal, ne? Weil du gehörtest plötzlich mit dazu und das war dann schon irgendwas Besonderes. Ne? Also das, und ja, das merkt man natürlich. Vor allen Dingen, wenn man halt eben vorher auch die ein oder andere CD natürlich sich vorher ausgeliehen hat. Oder dann halt natürlich selber nachher selbst gekauft hat. Ne? Ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich müsste jetzt schwer lügen, weil habe ich immer noch die Opium fürs Volk, glaube ich, hoch und runter gehört. Also ich glaube, das würde sogar zeitlich irgendwo so ein bisschen passen. Also,
ne? Und, passt schon.
Ne? Und deswegen
sehr gut. Also,
ne? du siehst dann...
ja, für uns war das auch, aber auch, das ist jetzt nicht, so ein bisschen einseitig, für uns ist es auch eine Ehre. Und also wie wir das vom Verein dann noch zurückbekommen haben, also sowas wie Ehrenmitgliedschaft und so, das hat uns schon echt dann auch berührt, weil normalerweise kriegst du das ja jetzt nicht so. Das waren dann schon auch für uns sehr, sehr, sehr besondere Momente. Ne? Also das muss man auch mal sehen. Wir waren froh, dass wir da vielleicht ein bisschen helfen konnten und insofern freuen wir uns darüber.